Hallo und herzlich willkommen zu Pferdewissen hinterfragt. Mein Name ist Sarah Sterb und mir gegenüber sitzt
die Jessie.
Hallo Jessie.
Hi.
Also ich finde, wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema dabei. Und die Folge heißt ja, warum Seitengänge für dein Pferd auch schädlich sein können. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Wir wollten nur noch mal daran erinnern, dass wir ja ein Online-Portal haben. Also dort könnt ihr euch Schulungsvideos online angucken. Und wir müssen zugeben, wir wollten eigentlich Stand jetzt schon viel mehr Videos online haben, aber es war einfach sehr viel los in letzter Zeit. Und wir machen das ja so eher nebenher. Aber was die Jessie und ich eigentlich immer schaffen, ist die Pferdewissen-Sprechstunde. Die ist eigentlich auch, finde ich, fast das Coolste, was wir anbieten, Jessie.
Ja.
Genau. Und die findet einmal im Monat statt. Und da ist eben es so, dass wir einen kurzen theoretischen Input machen. Naja, manchmal ist der gar nicht so kurz. Aber dann, dann gibt es auch praktische Übungen zu diesem Thema, die übrigens jeder mitmachen kann, also egal welcher Ausbildungsstand. Und dann kommt das Allercoolste, weil dann könnt ihr ja eure eigenen Videos mitbringen und die Jessie schaut sich das dann an und beurteilt, was sie sieht. Und ganz wichtig ist auch da, es ist ganz egal, ob ihr ganz am Anfang der Ausbildung steht, schon weiter fortgeschritten seid, ob ihr vielleicht ein Reha-Pferd habt, das spielt keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, ob es ein Isländer, ein Shetland-Pony oder ein Hannoveraner ist, ist auch völlig egal.
Das, was wir ja häufig auch sehen an Videos, sind einfach irgendwelche longierten Sequenzen oder so. Das heißt, man kann entweder eine Arbeitssequenz mitbringen, die man gerne näher betrachtet haben will, oder es reicht auch einfach ein Video an der Longe, wie ich das, wenn ich zum Behandeln fahre, auch mache, dass ich mir anschaue, wie ist denn die funktionale Bewegung in dem Körper und wo würde ich meinen Fokus mit der Arbeit drauf legen, dass man einfach den nächsten Entwicklungsschritt schafft.
Genau, also es ist gar nicht kompliziert, was mitzubringen. Also wer jetzt denkt, oh Gott, ich habe nichts, was ich zeigen kann, es kann ein 40-Sekunden-Lotion-Ausschnitt sein.
Ja, genau.
Mit ungeputztem Pferd macht uns auch nichts aus.
Ja.
Genau. Und das Thema am 23.07. jetzt wird sein Tragfähigkeit Teil 2. Also wir hatten letzten Monat Teil 1, aber es ist kein Problem. Wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, könnt ihr auch beim zweiten Teil einsteigen. Und wir wollen eigentlich dieses Thema Tragfähigkeit auch noch als Online-Kurs zum quasi selber anschauen, einsprechen. Das heißt, ihr könntet das dann auch nachholen. Oder die Jessie macht es dann schon so, dass ihr alle mitdenken könnt und auch sowas davon habt. Okay, weg von der Tragfähigkeit oder vielleicht auch nicht ganz weg von der Tragfähigkeit und hin zu unserer Folge, warum Seitengänge für dein Pferd auch schädlich sein können. Also warum dieses Thema, also da würde ich jetzt gleich mal die Jessie befragen, ob ihr das so auch auffällt oder ob ich da schief gewickelt bin. Also ich war
schief
ja...
Schief ist ja irgendwie ein gutes Wort zu dem Thema Seitengänge. Ja.
Stimmt. Also ich war nie in so großen Reitstellen unterwegs, aber wenn ich mich so zurückerinnere an meine Jugend, dann war es damals so, dass eigentlich immer nur die fortgeschrittenen Reiter Seitengänge geritten sind. Und wenn man das so angefangen hat, dann war das eigentlich eher so ein, ja, man hat sich dann quasi schon so gefühlt, als ob man jetzt eben in der Fortbildung weiter vorgedrungen ist und an der Basis gab es vielleicht mal ein Schenkelweichen oder so. Und wenn man aber heute bei Insta guckt, dann hat man so das Gefühl, dass eigentlich schon Pferde, die kurz unterm Sattel sind, die ersten Seitengänge gehen. Und da wollte ich dich fragen, Jessie, ist diese Beobachtung von mir korrekt oder?
Das kommt darauf an, welches Lager du betrachtest. Mhm. Weil ich würde sagen, die klassische FN-Schiene, die betreiben das nach wie vor so, dass die Pferde nicht von Anfang an in Seitengängen gearbeitet werden, sondern dass es einen gewissen Ausbildungsweg dahin gibt, bis man das anfängt, über ein Schenkelweichen. Gucken wir jetzt allerdings in sämtliche Formen der Reitkunst, wo es ja verschiedene Auslegungen gibt, also Richtungen, in die man guckt, umso mehr das Ganze Richtung Boucher oder Genevieve geht, da kommen Seitengänge sehr früh.
Und jetzt finde ich, würde ich sagen, ist das der perfekte Einstieg in die erste Frage. Um uns die Sache mal anzuschauen. Jetzt sagen wir, okay, Seitengänge können vielleicht auch schädlich sein, aber ich meine, es ist ja unumstritten so, dass Seitengänge ein Teil der Ausbildung sind und gymnastizierenden Effekt haben. Jessie, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, warum haben Seitengänge denn einen positiven Effekt, mal so ganz allgemein gesprochen, und dann könntest du uns vielleicht ja einen Seitengang aussuchen, den du näher vorstellst, was da Positives im Körper passiert.
Ja gut, was die Seitengänge in positiver Art und Weise arbeiten, ist die Spiralbewegung im Körper.
Das heißt jetzt was?
Da sind wir dann wieder bei dem Thema Biegung und Rotationen. Also je nachdem, welchen Ausbilder man vielleicht so näher verfolgt, wird das Thema Rotationen schon mal aufgekommen sein. In der FN jetzt vielleicht weniger, aber bei diversen anderen Ausbildern gibt es durchaus welche, die sehr viel über das Thema Rotationen im Körper sprechen, also Drehbewegungen. Und diese kombinierte Drehbewegung mit, also was ein Teil der Biegung auch ausmacht am Ende, von dem, was unsere Wirbelkörper und alle Gelenke so schaffen an Bewegung, wird sehr stark gefragt im Seitengang.
Also welcher Teil des Körpers rotiert da jetzt?
Alle Gelenke, die rotieren können. Allerdings ist der Grad der Rotation entscheidend darüber, ob das für das Pferd gesund ist oder nicht und vor allen Dingen auch, in welche Richtung es rotiert. Also es kann ein bisschen von der Rotation, von der Bewegung, da kann mir vielleicht jeder folgen, der einen Schlüssel in die Türe stecken kann, also ins Schlüsselloch. Und diese Drehbewegung ist quasi eine Rotation. Und man kann es nach links und nach rechts drehen. Aber entscheidend ist, die eine Variante sperrt die Tür auf und die andere sperrt eben die Tür zu.
Okay, jetzt sind wir aber vielleicht schon ein bisschen bei den potenziell schädlichen Effekten. Wenn man nochmal zurückkommt zu dem in so einem klassischen Ausbildungsweg, was genau verspreche ich mir da von dem Seitengang? Also mir fallen jetzt Schlagworte ein, Hankenbeugung, Kraftentwicklung. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja, da bist du ganz richtig, weil die Seitengänge helfen, dass wir das Gewicht und die Kraft im Körper und von der Verbindung her in das jeweilig innere Hinterbein hineinbringen. Dafür helfen uns Seitengänge bei der gerade Richtung. Und dann können wir auch an einer stabilen Hankenbeugung arbeiten.
Okay, vielleicht kannst du es nochmal schrittweise aufdröseln, weil es waren jetzt viele komplizierte Begriffe. Also es ist jetzt nur die gerade Richtung mit dazu gekommen, das innere Hinterbein. Vielleicht können wir ja einfach mal uns so einen Schenkelweichen einen Schulterreihen, richtigen Seitengang, können wir uns das mal angucken und du kannst schon mal genau sagen, was da passiert und was dann quasi uns das für das Reiten hilft.
Okay, wenn wir es uns ganz korrekt anschauen würden, nehmen wir mal an, welche Hand hättest du gern?
Linke Hand.
Okay. Ein Schulterherein links. Dann sehen wir, wie der Schädel vom Pferd minimal in eine leichte Stellung nach links kommt. Der Atlas, der erste Halswirbel, muss dann minimal nach außen hinweichen, also nach rechts hinweichen und minimal nach rechts drehen. Der Axis, der zweite Halswirbel, der rotiert nach links. Also der geht quasi in derselben Bewegung wie der Schädel mit. Und die ganzen Halswirbel, die dann kommen, rotieren immer kleiner werden, sodass es zur Halsbasis hin gerade wird. Ein kleines bisschen links, aber mit der Kette immer weniger links, bis wir in der Halsbasis, also im CTÜ, gerade eigentlich sind. Also mit den Dornfortsätzen quasi in der Vertikalen ausgerichtet. Und diese vertikale Ausrichtung der Dornfortsätze muss sich durchsetzen bis zur gesamten Sattellage, weil der Reiter ja an und für sich getragen werden sollte, ganz mittig im Lot und nicht irgendwie zu einer Seite verkippt. Das, was wir aber haben, ist eine leichte Biegung in der Brustwirbelsäule, weil das Pferd ja aus der Mitte heraus sich aufspannen muss. Wir haben da keinen großen Biegegrad, also wir reden von einem ganz kleinen Spielraum nur. Aber diese minimale Biegung nach links findet hauptsächlich zwischen dem 14. und dem 16. Brustwirbel statt. also hauptsächlich sogar 14, 15. Das ist ungefähr da, wo dein Schwerpunkt in den Sattel reintrifft, weil wir an diesen Dornfortsätzen, die stehen relativ senkrecht im Lot. Wenn man sich die Wirbelsäule vom Pferd anschaut, geht der vordere Teil halt eher nach schwanzwärts gerichtet und der hintere Teil wieder kopfwärts gerichtet, der Dornfortsätze. Und da sind wir halt in der Vertikalen. Das heißt, hier haben wir den Hauptbiegepunkt. Und ab dem 16. Brustwirbel nach hinten gibt es keine große Biegemöglichkeit mehr. Da können die Wirbelkörper eigentlich nur rotieren oder sich halt heben oder senken, also beugen oder strecken. Das heißt, das, was dann nach dem 16. Brustwirbel kommt, ist eine kleine Rotation nach links und die innere Hüfte, die sich mitsenkt. Durch das, dass wir ja vom 14. Brustwirbel auch nach hinten diese leichte Latflex haben, sehen wir halt, dass das Pferd in sich auf der linken Seite quasi geschlossen ist, also näher zusammengefügt, und auf der rechten Seite aufgespannt, aufgebogen. Das innere Hinterbein ist sozusagen das, was unter den Körperschwerpunkt fußt und eine erhöhte Lastdaueraufnahme hat mit diverser Hankenbeugung. Das balanciert quasi das Gewicht mit, während das äußere Hinterbein den Schub nach vorne liefert. Und die innere Schulter ist dafür da, ausgerichtet mit einer klitzekleinen Außenrotation. Also das kannst du dir vorstellen, wie wenn die Zehe leicht nach außen mitkommen muss vom Huf, um quasi die innere Seite vom Rumpf zu stabilisieren und nach außen hinweg zu heben, während die äußere Schulter mehr Rahmen kriegt und gleichzeitig die Bewegung aber abfangen muss. Also die hat mehr abbremsenden Effekt. Die innere muss wahnsinnig viel heben, dass sie den ganzen Rumpf und das Pferd auf der Linie erhält, und die rechte Schulter, also die äußere, ist dafür da, um das Ganze abzubremsen und die Position in sich quasi zu erhalten.
Also in ganz einfachen Worten gesagt, kann ich es mir eigentlich vorstellen, wie wenn mein Pferd jetzt eine einbeinige Kniebeuge macht. Also mit meinem linken Bein würde ich eine Kniebeuge machen und würde das linke Bein isoliert, also mehr stärken quasi?
Ja, also mehr belasten, und unter dieser Belastung muss das Pferd aber ja stabil seine Hankenbeugung ausführen. Aber das trifft es nicht ganz, weil da kommt ein vermehrter Faktor eigentlich auch auf dieses, was die Schultern leisten müssen. Und das ist eher gleichzusetzen, wie wenn du mehr auf dem inneren Arm eine Liegestütze machst.
Okay, aber das heißt, wenn ich also auf der linken Hand einen Seitengang reite, dann sorge ich eigentlich dafür, dass es in mein linkes Hinterbein und in mein linkes Vorderbein mehr Kraft kommt.
Ja. Da kommt mehr Druck rein. Die Außenseite ist die mehr aufgespannt wird.
Und arbeite ich da gleichzeitig auch an der korrekten Biegung, oder ist andersrum die korrekte Biegung die Voraussetzung dafür, dass es klappt? Womit wir dann langsam zum nächsten Thema überleiten würden.
Das kommt ein bisschen aufs Pferd drauf an. Manche Pferde profitieren von dem Erarbeiten dieser Seitengänge, aber da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich würde jetzt mir diesen Seitengang Schulter herein zum Beispiel nicht erarbeiten, indem ich ihn Schulter herein reite, sondern das, was ich viel lieber wähle, ist das Schulter vor, die kleinere Variante davon. Weil ich da die Möglichkeit habe, dass das Pferd sein Gewicht einfach gleichmäßiger noch verteilt, nicht so sehr hinten beugen muss. Und vor allen Dingen dieser Rippenkasten, wenn der noch nicht so geschmeidig ist, kommt das Pferd gar nicht in die Lage, dass es in richtige Schulter hereingehen kann. Und da hilft es, diese kleinere Variante zu wählen. Genauso wie ich aber Biegung vorbereiten kann auf Zirkel, auf Volten, solchen Geschichten, um es dem Pferd hinterher leichter zu machen, in den Rippen geschmeidiger zu sein, um besser in die Schulter herein reinzukommen.
Okay. wie wir uns Seitengänge arbeiten, das werde ich nachher auch nochmal ganz kurz fragen. Jetzt gehen wir vielleicht mal, weil wir uns jetzt die Schulterreihen vielleicht gerade korrekt so schön vorstellen können, direkt jetzt zum Hauptthema der Folge. Warum kann jetzt diese feine Sache, dieses Schulterreihen, dann eigentlich auch Probleme machen? Also schädlich fürs Pferd sein und weniger nutzen.
Das Problem beim Schulterherein ist, oder das habe ich jetzt über die Jahre und verschiedene Ausbilder, bei denen ja ich auch war und das ja auch habe reiten sollen. Also ich kenne sehr viele Varianten von Schulterherein. Dazu kann ich sagen, dass sehr viele Ausbilder Wert darauf legen, kein Schulterherein so richtig zu reiten, sondern eher ein Hinterhand rausdrücken. Da geht der Effekt verloren, weil das Pferd dann außen mit dem äußeren Hinterbein nach außen ausfällt und die Kraft nicht mehr nach vorne in den Körper geht. Dadurch werden die Schultern fester, was man eigentlich im Schulterherein freier haben will. Man arbeitet viel mehr Schulterfreiheit eigentlich. Und das, was noch passiert ist, dass sich das Pferd im TLÜ teilweise anfängt zu verkanten, weil der Rumpf immer tiefer
ist. Was ist das TLÜ?
Das TLÜ ist der thorakolumbale Übergang, der Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule. Also die Schnittstelle, wo ich vorhin beschrieben habe, so ab dem 16. Brustwirbel bis zum 1. Lendenwirbel. Das ist der Bereich, wo vom 16. Brustwirbel noch so zum 15. hin eine Seitbiegung, also die Latflex, möglich ist und nach hinten nur die Rotation. Das ist der Bereich in der Brustwirbelsäule, der am meisten quasi seitlich noch abknicken kann. Das kennst du von der Maxi zum Beispiel, wie du die kennengelernt hast. Und ich glaube, da hat man es auch drüber. An der Longe lief die ja so sehr mit der Hinterhand auf einer Seite nach innen versetzt. Dann ist das TLÜ auf der langen Seite, wo sie quasi die Hinterhand nicht bei sich behalten kann, instabil.
Und du hast gerade gesagt, dann hat es auch Auswirkungen auf den Rumpf.
Ja, der Rumpf bleibt dementsprechend vorne tiefer, lässt sich auf einer Seite nicht ansprechen, weil das Pferd in dem Moment, wo es hinten nur mit dem äußeren Hinterbein seitlich von sich wegtritt, nicht nach vorne tritt, ist das Problem, dass das Pferd hinten das Becken durch diese Position, dieses arg Öffnen im Hinterbein, das Becken sehr stabilisiert. Wenn aber jetzt das Pferd vorne eigentlich nicht in der Lage ist, die Schultern korrekt mit auszurichten, ist es gezwungen, dass das Pferd vorne mehr Ausgleichsbewegung macht. Das heißt, der Rumpf wird in seiner Schiefe antworten. Und dann fühlen sich die Seitengänge auf beiden Seiten auch so ganz unterschiedlich an.
Okay, also ich versuche es nochmal einfach zu sagen. Also das Grundproblem ist, dass anstatt die Schulter korrekt nach innen zu holen, wird die Hinterhand quasi nach außen weggetrieben. Das heißt, ich habe dann auch den Effekt, dass die Schulter weiter innen ist, aber nur weil die Hinterhand ausweicht.
Ja, oder die Schulter wird reingeholt. Das war halt bei der FN ganz viel, auch viel über den inneren Zügel dann letztendlich.
Und das bedeutet dann?
Naja, die Pferde verkanten dann im Genick, weil die die Innenseite zu sehr anspannen. Und eigentlich wäre der positive Effekt, wenn man das Pferd aus dem Rumpf richtig aus der Mitte aufspannt, ist das Pferd auf der Außenseite so aufgespannt, positiv mit dem äußeren Zügel, dem verwahrenden Schenkel, dass die Innenseite eigentlich mehr zum Loslassen kommt.
Okay, das heißt, um ein korrektes Schulter hereinzureiten, muss ich erstens meine Hinterhand gut im Blick behalten, dass mir die quasi nicht ausschwenkt.
Ich muss gut verwahrend sein, weil das korrekte Bild ist, ich treibe eigentlich oder ich leite das Pferd an, dass es das innere Hinterbein unter den Körper nimmt gegen das äußere Hinterbein. Das äußere darf nicht wegweichen.
Und gleichzeitig darf ich auch nicht der Versuchung unterliegen, meine Schulter quasi über den inneren Zügel nach innen zu ziehen, sondern ich darf nicht quasi das Genick nach innen ziehen, sondern ich muss tatsächlich die Schulter nach innen versetzen.
Die Schulter muss nach innen versetzt werden über die Position aus dem Sitz und der innere Schenkel muss gut über diesen Rippenkasten mitverfügen.
Okay. Und du fasst auch jetzt nochmal zusammen, potenziell, wenn ich das eben falsch reite, dann verkantet sich hinten dieser Übergang zwischen Brust- und Lendenwirbelsäule. Ich glaube, es gibt sehr viele Reiter, die Probleme haben in diesem Bereich mit ihren Pferden. Und ja, der Rumpf bleibt zu tief.
Der Rumpf bleibt tief, der Rumpf wird sogar immer tiefer. Und trotzdem sehen wir draußen welche, die dann in eine Art Schulter hereinreiten mit einer Genickbeugung und hinten einer vermeintlichen Hankenbeugung. Aber Pferde sind Meister darin, in verschiedenen Formen auszuweichen. Und die Kunst ist nicht, dass das Pferd vorne den Kopf irgendwie rund trägt mit dem Hals und hinten irgendwie sehr stark in den Hanken sich quasi setzt, in Anführungszeichen. Das positive Zeichen ist immer, dass sich die Diagonalbewegung im Pferd positiv dadurch entwickelt. Vor allen Dingen, wenn wir es im Trab reiten.
Was bedeutet, dass sich die Diagonalbewegung im Pferd positiv entwickelt?
Das bedeutet, dass wir keine Taktverschiebung haben, dass das Pferd mehr Schwung und Spannkraft in der Bewegung bekommt. Die Pferde bekommen mehr Kadenz. Und wir haben einen ordentlichen Zweitakt mit Schwebephase und keine Taktverschiebungen, das im Trab vorne und hinten in der Diagonalen einfach nicht passt.
Okay. Jetzt natürlich, wenn wir uns das jetzt so anhören, dann ist es mit diesen Seitengängen, wir haben ja jetzt immer exemplarisch das Schulter hereingenommen, dass das mit diesen Seitengängen echt gar nicht so einfach ist. Nee. Viel zu beachten ist. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, woran erkenne ich denn, dass mein Pferd dazu bereit ist, dass ich anfange, Seitengänge zu arbeiten? Was sind Zeichen dafür, dass mein Pferd es reell schaffen kann? Und du hast vorhin schon angedeutet, dass du das übers Schulter vorarbeitest. Der zweite Teil der Frage wäre dann, und wie beginne ich es?
Also beginnen würde ich das auf jeden Fall durch ein Vorbereiten mit Schenkelweichen zum Beispiel. Weil das Pferd muss, und ein Schenkelweichen reite ich dann zum Beispiel mit solchen Pferden auch nicht, dass ich die in sich relativ gerade behalte, um das Pferd so parallel zur Wand zu versetzen, sondern ich achte dann vermehrt darauf, dass ich wirklich von der zweiten Phase, der Standbeinphase des inneren Vorderbeins, dem Pferd helfe, diesen Rumpf quasi von diesem Bein weg zu bewegen. Dann beginnen die Pferde schon mal mit einer gewissen Rumpfbiegung, auch wenn die Hinterhand noch nicht so ganz mitkommt, was natürlich ist, wenn der Rumpf noch zu tief ist. Also die Pferde schaffen es erst hinten wirklich gut im Seitengang mitzugehen, umso höher der Rumpf kommt. Alles, was wir davor fragen, wird das Pferd eine Ausweichbewegung anfangen und mit der Hinterhand eher an sich vorbeitreten als unter sich rein. Weil wenn ein Pferd, stell dir vor, der Rumpf ist meinetwegen von der Höhe, wenn wir es jetzt mit Stockwerken vergleichen würden, hängt der Rumpf meinetwegen im Keller und die Hinterhand ist aber im ersten Stock. Und ich fange dann an, Seitengänge zu machen, dann müsste die Hinterhand, wenn ich den Rumpf nicht mit in den ersten Stock hole, müsste die Hinterhand so sehr beugen, dass sie mit in den Keller kommt. Jetzt ist aber das für diese Hinterhand unheimlich schwer, diese straffen Gelenke, die hauptsächlich über sehr starke Bänder auch verfügen, dass die gut gebeugt wird. Und zwar nicht durch zu viel Druck, sondern durch eine stabile Leichtigkeit eigentlich, die dann anfängt. Und solange das nicht auf einer Ebene ist, kann ich die Hinterhand nicht so sehr mitfragen.
Okay, das heißt, wäre jetzt also eine erste Voraussetzung, um mit Seitengängen zu beginnen, dass mein Pferd den Rumpf anheben kann oder wieder Henne-Ei, kann ich aber schon auch vorher vielleicht anfangen, Seitengänge zu reiten, um die Rumpfhebung mit zu fördern.
Exakt das. Aber wie gesagt, dann fange ich mit einem sehr ja, Kindergarten Schenkelweichen an, wo das Pferd wirklich vom inneren Vorderbein dem Schenkel weichen muss, indem es den Rumpf von dem Bein weg mobilisiert. Und dann helfe ich ihm durch halbe Paraden an dem äußeren Vorderbein das, was da kommt, aufzufangen und nicht einfach nur über sich hinauszustolpern. Und so kann ich mir beide Seiten schon mal geschmeidig vorbereiten. Und wenn das funktioniert, kann ich anfangen, mir mal einen Schulter vor an der Bande zum Beispiel zu erarbeiten, wo ich immer wieder die Schulter nach innen versetze und wieder rausreit und wieder reinreit und wieder rausreit. Aber ich brauche im Schulter vor ein Pferd, das mir den inneren Schenkel akzeptiert, dass es nicht einfach nur nach innen abbiegt.
Das heißt, das eine, die nächste Voraussetzung, um anzufangen, an den Seitengängen zu arbeiten, wäre ein Schenkelgehorsam, oder?
So kann man das bezeichnen, ja.
Also, dass mein Pferd auf den inneren Schenkel reagiert, das wäre für mich auch eine Voraussetzung.
Aber das Pferd, wenn es wirklich auf den Schenkel reagiert, bedeutet das, dass das Pferd mit der Innenseite vom Rumpf, wo das Bein kommt, dir Platz macht, dass dein Schenkel enger um den Bauch herum zum Liegen kommt und deine Wade so von unten an das Pferd so angesaugt wird. So fühlt sich das an. Das Pferd tritt zum Teil, geht der Kontakt vom inneren Zügel weg, also weil das Pferd da quasi so viel Platz gibt. Es sucht in Länge Kontakt zum äußeren Zügel. Und dieser Schenkelgehorsam, wenn er korrekt aus der Mitte stattfindet, führt immer dazu, dass die Halsbasis sich hebt und der Hals lang wird. Nicht unbedingt tief, aber lang.
Okay, das heißt, wir haben jetzt die Rumpfposition, wir haben jetzt die Reaktion auf den inneren Schenkel. Fällt dir noch was ein, was eine Voraussetzung ist, um mit den Seitengängen zu starten?
Ja, die Pferde müssen halt lernen, sich dann auch abzufangen, aber das hatten wir vorher schon mal. Und dann müssen sie halt koordinativ mit dem Reiter das halt geschmeidig hinbekommen, da auch zu switchen. Und es wird oft auf einer Seite halt schwieriger sein, weil die meisten Pferde mit dem Rumpf in eine Richtung rotiert sind. Ja, also ich habe draußen noch nie ein Pferd getroffen, egal wie gut sie ausgebildet sind, in Anführungszeichen, das nicht im Rumpf zu einer Seite hin schief war und die Hinterhand es nur ausgleichen musste. Ich hatte noch nie ein Pferd, was im Rumpf in sich wirklich gerade war, es sei denn, die Pferde befinden sich in so einer Arbeit einfach und auf eine korrekte Art und Weise schon deutlich länger.
Und Jessie, jetzt haben wir heute eine relativ komplizierte Folge, wo man sich viel vorstellen muss und vielleicht auch viel Vorwissen mitbringen muss, wer bis jetzt durchgehalten hat, aber vielleicht ein bisschen verwirrt ist. Was könnten denn Zeichen sein, dass ich vielleicht zu früh angefangen habe mit den Seitengängen? Was zeigen mir die Pferde denn dann? Also es muss ja dann gar nicht sein, dass sie es unbedingt im Seitengang zeigen, sondern vielleicht auch sonst in der Arbeit. Was stelle ich fest? Was wären so Warnzeichen?
Gut, Warnzeichen sind, das Vorgeht verloren. Die Pferde werden im Hals immer kürzer. Die Pferde machen sich im Genick eng, sodass die Ohrspeicheldrüse sichtbar wird. Die Pferde fangen an, in verschiedenen Gangarten mehr zu hüpfen, als sich schwingend fortzubewegen. Die Pferde hebeln sich über den Hals in die Bewegung rein. Der Unterhals wird extrem fest. Zum Teil kann dir auch die Lunge beeinträchtigt werden von der Atmung her. Nicht nur in der Einheit, sondern auch so für den Alltag. Wenn die Pferde aus ihrer Schiefe nicht erst rausgebracht werden, bevor ich x Seitengänge versuche, weil es ist ein Irrtum, einfach nur Seitengänge zu benutzen, um die Pferde gerade zu richten, wenn ich gar nicht weiß, wie ein Seitengang korrekt aussehen würde, wie er sich anfühlt und wenn ich noch nicht einmal weiß, auf welche Art mein Pferd schief ist, weil dann komme ich da nicht hin und mir ist noch kein Reiter begegnet. Die ich mir live angeschaut habe, die das im Griff gehabt hätten.
Also das heißt, im Grunde genommen wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn man jetzt nicht das Super-Pro ist und man möchte mit den Seitengängen anfangen, dass man sich auf jeden Fall Unterstützung dazu holt, oder?
Definitiv. Unterstützung, aber dann auch von einer Person, die ein bisschen einen Plan davon hat, was sie da macht. Weil ein Seitengang ist schon ein bisschen mehr, als wie ein Pferd einfach nur seitwärts irgendwie durch die Bahn zu malträtieren.
Ja.
Und auch die Menge macht es am Ende nicht besser.
Ja, und das heißt, wenn du jetzt, gehen wir davon aus, jemand bildet gerade sein junges Pferd aus, kann man das sagen, ab welchem Alter ein Seitengang realistisch zu reiten ist, oder ist das sehr unterschiedlich?
Das ist sehr unterschiedlich, weil ich kann ein Pferd, das seine Vorhand nicht frei verwenden kann am Rumpf, mit denen kann ich keinen Seitengang machen. Ich brauche erst Schulterstabilität.
Okay, jetzt ist mir noch so ein Gedankenblitz kommen, das platziere ich jetzt vielleicht und dann sind wir fertig für heute. Manche Leute sind ja dann ganz stolz drauf, dass ihre Pferde ganz stark hinten die Beine kreuzen.
Ist das Ausfallen von, was wir es vorhin hatten?
Ich wollte da nur noch mal darauf hinweisen, weil es ja fälschlicherweise einem oft als Qualitätskriterium eines Seitengangs präsentiert wird.
Mhm.
Okay.
Wer übrigens jetzt sich fragt, wie es mit dieser Schulterstabilität funktioniert, an unserer nächsten Sprechstunde wird es genau darum gehen.
Ja, optimal. Dann schnell anmelden, würde ich sagen. Okay, also ich hoffe, ihr seid ein bisschen mitgekommen und habt es gut nachvollziehen können. Ansonsten, wenn Fragen offen geblieben sind, ihr könnt uns jederzeit schreiben, per Mail, ihr könnt uns bei Instagram anschreiben. Ihr könnt auch bei Spotify zum Beispiel in die Kommentare schreiben, wir schauen uns das schon an. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich denke, da wird es dann wieder einen konkreten Fall geben.
Schauen wir mal. Wer?
Müssen wir noch gucken, wen wir da nehmen. Also dann, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.